Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 1 bis 17. Hört das Wort Gottes. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Beten. Ewiger Gott, allmächtiger Vater, wir danken dir für deine Wahrheit. Wir danken dir für dein Wort, das höher ist als alles, was wir jemals lesen können, das tiefer ist, Herr, als alles, was wir jemals begreifen können. Und Herr, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist heute uns erklärst, Herr, was dein Wort sagt, dass dein Geist in unseren Herzen die Predigt predigt, wir hören müssen. Herr, wir bitten dich, in Jesu Namen. Amen. Bevor wir also in Vers 11 tiefer einsteigen, lasst uns versuchen, den Kontext zu verstehen. Ich denke, wir können darüber einig sein, dass das Schlimmste, was man machen kann, ist, Sätze aus dem Kontext zu ziehen. Keiner von uns mag es, wenn er Sätze entgegengeworfen bekommt, die er vielleicht mal gesagt hat, aber in einem komplett anderen Kontext, komplett anderen Zusammenhang. Wenn wir ein Buch lesen, dann lesen wir ein Buch Kapitel für Kapitel von vorne bis hinten durch. Wir lesen nicht hier einen Satz und dann springen wir zum Ende, um nochmal einen Satz zu lesen und dann springen wir irgendwann in die Mitte, um einen Satz zu lesen. Ich habe im Studium gelernt, wissenschaftliche Bücher kann man lesen, indem man die Einleitung und die Zusammenfassung liest. Und dann hat man das Buch im Groben verstanden. Dennoch fängt man dann an, Stück für Stück durchs Buch zu lesen, um die Details zu verstehen. Und selbst wenn wir Gespräche führen, auf dem einfachsten Level, reden wir Satz nach Satz. Wir werfen uns nicht gegenseitig zusammenhanglose Sätze entgegen, um dann zu kommunizieren. Wir bauen einen Satz auf den anderen auf und wir antworten, reagieren auf das, was der uns gegenüber gesagt hat. Zumindest im Normalfall. Reden wir so, weil so funktioniert unsere Sprache und so funktioniert auch unser Gehirn. Wir können nicht einfach zusammenhanglose Sätze nehmen und daraus ein Konstrukt bilden. Ich denke, das Gleiche müssen wir auch beachten, wenn wir das Wort Gottes betrachten. Wir müssen das Wort Gottes immer in seinem Kontext betrachten. Wir müssen immer sehen, was wurde davor geschrieben, gesagt, was wurde danach geschrieben, gesagt. Und das hilft uns zu verstehen, warum eine Aussage formuliert worden ist, wie sie formuliert worden ist. Wir könnten Vers 11 losgelöst betrachten, wir könnten wahrscheinlich viel Wahrheit aus dem Vers betrachten, aber wir würden viel verlieren, weil wir nicht sehen, was Paulus eigentlich vorhatte. Paulus schreibt hier einen Brief an eine Gemeinde, die er nicht persönlich kannte. Eine Gemeinde, die er sehr geliebt hat, weil er einzelne Personen in der Gemeinde kannte. Eine Gemeinde, von der wir wissen, Paulus schreibt in die Einleitung im Römerbrief, dass er sich sehnt, sie zu suchen. Und er schreibt es nochmal am Ende des Briefes, dass er sie sehnt, sich zu suchen, sie zu besuchen. Und wir wissen von Paulus, als er in Ketten in Jerusalem gefangen genommen wird, um nach Rom transportiert zu werden, dass er sich freut, endlich nach Rom zu kommen. So sehr hat er die Gemeinde geliebt. Und er schreibt dieser Gemeinde, um ihr zu helfen. Er will ihnen helfen. Und er ist gerade mitten darin, zu beschreiben, was das Evangelium ist, was die Kraft des Evangeliums ist. Paulus hatte gerade das bekannte Kapitel 7 beendet, das Kapitel, was das Dilemma eines jeden Christen wahrscheinlich beschreibt. Der Kampf gegen Sünde. Er sprach davon, dass er das Richtige tun will, aber oft das Falsche tut. Er beschreibt, wie er im Gesetz genau das verstanden hat, was Gott von ihm fordert, aber er nicht dazu in der Lage ist, es zu tun, weil die Sünde in ihm dagegen kämpft. Paulus beschreibt diesen Kampf, den wir haben, seit wir in Christus sind, seit wir glauben. Und Paulus beschreibt die Realität so passend, dass man seine Verzweiflung spüren kann. Und man kann die Verzweiflung nicht nur spüren, weil man mitfühlen kann, sondern weil man miterleben kann, weil man genau diesen Kampf aus seinem eigenen Leben kennt. Die Welt ist voller Versuchungen und unsere sündige Natur will uns immer wieder dazu verleiten, diesen Versuchungen nachzugeben, zu sündigen, gegen Gott zu sündigen. Das ist der Ausgangspunkt. Da knüpft Paulus jetzt an in Kapitel 8 und er beschreibt diesen Kampf weiter. Er beschreibt diesen Kampf als einen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Nur fängt er an, uns mehr Hoffnung zu geben. Der Geist wird verändert durch Gott, durch den Heiligen Geist. Das Fleisch aber ist immer noch sündig. Und er meint damit nicht unseren Körper, das Fleisch, was an uns ist, sondern er meint damit unsere sündige Natur. Das ist das, was Paulus als Fleisch bezeichnet. Er sagt, wer nach dem Fleisch lebt, der muss sterben. Die Frucht des Fleisches ist der Tod. Das ist dieser Kampf, der in uns ist, den wir täglich kämpfen. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Jetzt in Kapitel 8 will Paulus vor allem eines deutlich machen. Hoffnung gibt es. Es gibt Hoffnung in diesem Kampf gegen das Fleisch. Und er macht dies, indem er uns deutlich macht, dass der Geist Gottes stärker ist als das Fleisch. Paulus beginnt gleich Kapitel 8 damit. Er sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Er sagt also, es gibt die Möglichkeit, dass man entsprechend dem Geist wandelt und nicht mehr immer dem Fleisch nachgibt, obwohl wir diesen Kampf täglich kämpfen. Der Geist ist stärker. Aber Paulus schwächt diese Realität in keinster Weise ab in Kapitel 8. Er sagt nicht, vergesst das Fleisch, denn ihr habt den Geist. Er spricht von unseren sterblichen Leibern in Vers 11. Die Realität ist immer noch deutlich, dass wir Sünder sind. Und der Lohn der Sünder, hat Paulus schon gesagt, ist der Tod. Paulus hat sogar gesagt, wir sterben, weil wir Sünder sind. Das war eines seiner Argumente in Römer 5. Die jetzigen Leiber sind immer noch sterblich und sie werden sterblich bleiben, weil wir immer noch Sünder sind, weil diese Realität herrscht. Und mit dieser Realität im Kopf und mit diesem Kontext, den wir gerade betrachtet haben, lasst uns in Vers 11 gehen und lasst uns verstehen, was dieser Vers sagt. Und dieser Vers ist für mich persönlich jedes Mal, wenn ich ihn lese, eine große Ermutigung. Und ich hoffe, dass ihr diese Ermutigung heute seht, die Ermutigung dieses Verses. Die Predigt hat den Titel Der Geist macht lebendig. Der Geist macht lebendig und wir werden drei Punkte betrachten. Der erste Punkt ist, der Geist hat Christus auferweckt. Der zweite Punkt ist, der Geist wohnt in uns. Der dritte Punkt ist, der Geist macht uns lebendig. Der Geist hat Christus auferweckt, der Geist wohnt in uns und der Geist macht uns lebendig. Und Paulus gibt uns hier im Prinzip eine Argumentationskette. Ein Punkt baut auf dem nächsten Punkt auf. Es ist eine Argumentationskette, die uns hilft zu verstehen, wie der Heilige Geist wirkt. Die Auferstehung beweist uns, was der Geist tut, was der Geist machen kann, welche Kraft er hat. Wir müssen verstehen, was die Auferstehung deutlich macht. Wir müssen verstehen, dass dieser Geist, der dazu in der Lage war, Christus aus den Toten aufzuwecken, in uns lebt. Dass es der Geist ist, den Gott uns gegeben hat. Und dann macht Paulus deutlich, was dieser Geist in unserem Leben mit uns machen kann und machen wird. Lass uns den ersten Punkt betrachten. Der Geist hat Christus auferweckt. Die Auferstehung ist Paulus Basis für dieses Argument. Genau darauf ruht alles, was er sagt. Er sagt, wenn der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Er sagt nicht, wenn der Geist Gottes oder wenn der Heilige Geist in euch wohnt, sondern er bezeichnet den Geist als den Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Die Auferstehung beweist für Paulus die Kraft des Heiligen Geistes. Interessant, wie oft Paulus gerade die Auferstehung als Argumentationsgrundlage für ganz viele theologische Punkte benutzt. Aber hier sagt er vor allem, dass die Kraft des Geistes bewiesen wird darin, dass Jesus aus den Toten auferweckt worden ist. Wir wissen, die Auferstehung ist kein Werk allein des Geistes, sondern ein Werk der gesamten Trinität. Es ist etwas, was Vater, Sohn und Heiligen Geist gemeinsam zugeschrieben werden kann. Christus hatte gesagt, ich werde mein Leben niederlegen und ich werde es wieder an mich nehmen. Wir wissen, Christus ist aus den Toten auferstanden. Wir wissen aber auch, dass der Vater ihn aus den Toten auferweckt hat. Der Vater hat ihn lebendig gemacht. Er hat ihn lebendig gemacht, lesen wir hier, durch den Geist. Der Geist hatte die Kraft, Jesus wieder lebendig zu machen, ihn aus den Toten aufzuwecken. Und genau das ist die Grundlage, die Paulus schafft für sein Argument. Genau das ist Paulus wichtig, dass wir verstehen, der Geist hatte die Kraft, einen toten Menschen lebendig zu machen. Wir sehen, mit welcher Kraft wir es zu tun haben, wenn wir mit dem Heiligen Geist konfrontiert werden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einer Reanimation dabei wart, vielleicht die Ärzte unter uns, die einen Ärzte unter uns. Ich war Gott sei Dank noch nie in dieser Situation, dass ich jemanden das Leben retten müsste, auch wenn ich genug Erste-Hilfe-Kurse gemacht habe, um theoretisch zu wissen, wie man eine Herzdruckmassage ausführt. Aber mir wurde gesagt, es ist wichtig, dass es in den ersten Minuten geschieht. Nach wenigen Sekunden, ich weiß nicht, ob das stimmt, ihr könnt mich gerne korrigieren, soll Gehirnschäden die Folge sein können, wenn das Herz aufhört zu schlagen, weil kein Blut mehr durch den Körper fließt. Wenige Minuten können über die Zukunft eines Menschen entscheiden, ob er weiterleben soll oder nicht. Auch wenn man noch vielleicht Minuten später ihn wiederbeleben kann, kann das bleibende Schäden für den Rest seines Lebens mit sich führen. Aber Jesus lag nicht ein paar Minuten auf dem Boden, er war für 3 Tage tot. Ihr erinnert euch vielleicht, als Jesus gekommen ist, um Lazarus von den Toten aufzuwecken, haben die Leute zu ihm gesagt, warum bist du jetzt gekommen? Er liegt seit 3 Tagen im Grab, er stinkt schon, er hat schon angefangen zu verwesen, du brauchst gar nicht mehr zu ihm kommen, er ist tot. Genau deswegen sind doch die Frauen am Sonntag, am ersten Tag der Woche zum Grab gegangen, um Jesus einzubalsamieren, damit der Verwesungsgeruch nicht zu stark wird, damit die Kräuter und Düfte davon ablenken. Doch diese Realität war für den Heiligen Geist nicht entscheidend. Der Heilige Geist hat Christus auferweckt, obwohl er 3 Tage tot war. Obwohl er im Grab lag, war der Heilige Geist dazu fähig, Jesus aus dem Toten aufzuwecken. Wir sollten eigentlich sogar sagen, der Geist hat Jesus aufgeweckt, genau weil er schon 3 Tage tot war. Denn genau darin beweist sich doch die Kraft Gottes in der Auferstehung. Darin, dass Christus 3 Tage tot war und der Geist ihn lebendig gemacht hat. Seht ihr, was Paulus hier deutlich macht, ist, dass die Kraft des Heiligen Geistes nicht stark ist, wenn wir ihn spüren, oder stärker ist, wenn wir uns gut fühlen oder wenn die Musik und der Gesang perfekt sind. Der Heilige Geist wird besonders dann sichtbar und wirkt besonders dann, wenn neues Leben geschaffen wird. Wenn Neuheit kommt, wenn etwas Neues kommt, der Geist, der in uns wohnt, ist der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das ist Paulus wichtiges Argument. Das ist die Grundlage für seine Argumentation. Und dann sagt er, dieser Geist wohnt in uns. Und das ist der 2. Punkt heute Morgen. Wir haben gesehen, der Geist hat Christus auferweckt und wir betrachten jetzt, der Geist wohnt in uns. Das ist das zweite Glied, wenn ihr wollt, der Argumentationskette. Und das ist wichtig, denn Paulus' Argument basiert letzten Endes auf der Kraft des Geistes, auf das, wozu der Geist fähig ist. Der Geist hat die Kraft, einen Menschen zum Leben zu erwecken, der für 3 Tage tot war. Aber das Entscheidende für Paulus ist nicht nur, dass der Geist diese Kraft hat, sondern dass dieser Geist in uns wohnt. Dieser Geist ist uns gegeben. Paulus erwähnt diese Sache 2-mal. Er sagt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Für Paulus ist es wichtig, dass wir verstehen, dieser Geist wohnt in uns. Aber worum geht es Paulus? Oder was sagt Paulus damit? Paulus' Argument ist, dass wenn der Geist in uns wohnt, dann wirkt der Geist in uns. Wenn Gott seinen Geist sendet, dann wirkt sein Geist. Das wird deutlich, wenn wir im Alten Testament schauen, in die wenigen Schriftstellen, wo wir wirklich sehen, dass Gott seinen Geist gesandt hat, dann hat Gott seinen Geist immer gesandt, damit er wirkt. Zum Beispiel, als die Stiftshütte gebaut wird, hat Gott durch seinen Geist Männer befähigt, um künstlerisch fähig zu sein, um gewisse Dinge am Zelt bauen zu können. Der Geist wohnt immer in einem Menschen, um dort auch zu wirken. Wir werden gleich genauer betrachten, was es bedeutet, dass der Geist in uns wohnt. Aber was ich will, ist, dass wir verstehen, wie Paulus hier argumentiert, was Paulus uns wirklich deutlich machen will. Die Kraft des Geistes ist eindeutig. Darüber kann man nicht diskutieren. Wenn wir an die Auferstehung glauben, dann müssen wir darüber einig sein, dass der Geist mächtig ist. So mächtig, um Tote lebendig zu machen. Entscheidend ist, dass dieser Geist in euch wohnt. Wenn ihr an Christus glaubt, wohnt dieser Geist in euch. Das ist unser Trost und unsere Hoffnung, auf die Paulus am Ende hinaus will, dass der Geist in uns wohnt. Der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und wenn das das Entscheidende ist, dann müssen wir uns automatisch die Frage stellen, wie kann ich sicher sein, dass der Geist in mir wohnt. Woran erkenne ich, dass der Geist Gottes in mir wohnt? Erkenne ich das, weil ich ihn spüre? Weil ich besondere Erlebnisse habe? Weiß ich das? Weil wenn ich morgens aufstehe, sagt der Heilige Geist zu mir, guten Morgen. Solche Ideen gibt es. Die Antwort, die uns Paulus gibt, ist anders. Paulus hat nämlich gesagt, dass Christus das erfüllt hat, was wir nicht erfüllen konnten, nämlich das Gesetz. Wir sind durch das, was Christus getan hat, gerechtfertigt worden. Das sagt uns Paulus vorher in Kapitel 8. Und das bedeutet, wir stehen gerecht vor Gott. Paulus hat in Kapitel 3 schon gesagt, dass die gerechtfertigt werden, das sind die, die an Christus glauben. Das Argument ist für Paulus nicht neu. Die Rechtfertigung kommt durch unseren Glauben an Christus. Aber was wichtig ist, dass wir verstehen, ist, dass wenn wir glauben, wir den Heiligen Geist empfangen. Denn das macht nicht nur Paulus deutlich, das hat Christus schon deutlich gemacht, dass niemand neues Leben erhalten kann, wenn nicht der Geist wirkt. Nur wenn der Geist in uns wirkt, können wir glauben. Die Grundlage, dass wir wissen, dass der Geist in uns ist, ist, dass wir glauben. Das ist die Grundlage, die Paulus generell in diesem Brief deutlich macht. Er erklärt das Evangelium eigentlich die Erlösung relativ knapp in 3 Kapiteln, aber er fängt dann an zu erklären, was es bedeutet, als Erlöster, als jemand, der glaubt, zu leben. Das heißt, wir können sagen, unser Glaube an Christus ist ein Beleg dafür, dass wir den Geist erhalten. Es ist wichtig, dass wir es verstehen, denn Jesus selbst hat über den Geist gesagt, er wird auf mich hinweisen, auf Christus hinweisen. Die Hauptarbeit des Heiligen Geistes ist, dass er uns zu Christus führt und immer wieder zu Christus führt. Wenn wir wissen, dass Christus unsere einzige Hoffnung ist, dann wissen wir, dass der Geist in uns wirkt. Paulus sagt, wenn der Geist in euch wohnt, sicherzustellen, dass der Geist in euch wohnt, müsst ihr euch fragen, ob ihr glaubt. Glaubt ihr daran, dass Christus für euch gestorben ist? Glaubt ihr daran, dass Christus für euch aus den Toten auferstanden ist? Das ist das Entscheidende, damit wir wissen, dass der Geist in uns lebt. Und bevor wir zu der Auswirkung des Geistes kommen, was also dieser Geist, dieser mächtige Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, was er in unserem Leben bewirkt, bevor wir dazu kommen, lasst uns eine Frage beantworten, die beantwortet werden muss, nämlich was bedeutet es, dass der Geist in uns wohnt? Wie sollen wir verstehen diesen Ausdruck in euch? Ich denke, wir sind uns einig, dass es schwierig ist, das sich vorzustellen, dass es schwierig ist, diese Frage genau zu beantworten. Aber was wir wissen, ist, dass wir uns nicht vorstellen können, dass wir ein Gefäß sind, wie eine Dose, in die Gott den Geist ausschüttet und den Deckel drauf macht und jetzt ist der Geist in uns. Denn wir wissen, dass der Geist wie Gott allgegenwärtig ist. Der Geist ist ein Teil der Trinität. Der Geist kann nicht einfach irgendwie eingefangen werden. Vielmehr sehen wir im Wort Gottes, dass die Begriffe, die mit dem Heiligen Geist verbunden werden, oft Begriffe von Beziehungen sind, von einem Verhältnis, das man hat. Und das Wort, was mit innen übersetzt wird, ist eigentlich oft in dem Kontext der Bibel ein Beziehungsbegriff. Wenn wir übersetzen, wir glauben an Christus, sagt das Wort Gottes wortwörtlich im Griechischen, wir glauben in Christus. Ein Begriff, der eine Beziehung ausdrückt, und zwar eine innige, eine intime Beziehung, eine Beziehung, die wahrscheinlich anders nicht begriffen werden kann, als dass man das Bild nimmt von ineinander sein. Aber wir wissen auch, dass obwohl die Bibel sagt, wir sind in Christus, wir immer noch hier sind, obwohl Christus in seinem Körper im Himmel ist. Wir sind nicht ineinander, sondern wir sind miteinander verbunden. Das ist die Realität, die Paulus mit diesem Wort immer wieder zum Ausdruck macht. Wir sind mit dem Heiligen Geist verbunden. Und versteht mich nicht falsch, ich habe die Gespräche und Diskussionen oft gehabt, ich will niemandem den Heiligen Geist rauben, als ob ich sagen würde, ihr habt den Heiligen Geist nicht. Das ist nicht das, was ich sage, sondern ich will sagen, dass wir verstehen, der Heilige Geist ist nicht einfach in uns und nimmt nicht einfach unseren Körper über und regiert uns dann, wild, als ob wir keine eigenen Menschen mehr wären. Wenn ihr es tiefer betrachten wollt, heute Abend im Abendgottesdienst, werden wir die Beziehung, die wir zum Heiligen Geist haben, tiefer betrachten. Das Wichtigste ist, was wir verstehen, was Paulus hier meint, nämlich, dass wir diese Beziehung haben. Dass es nicht so ist, wie die Idee, die kursiert, dass der Geist über uns kommt und Besitz von uns nimmt. Und dass wir dann außer uns sind und uns selbst nicht mehr kontrollieren könnten und nicht mehr wüssten, wer wir sind. Und auf einmal die Idee haben, dass eine andere Macht uns übernommen hat. Das ist nicht das, was die Bibel uns, selbst die Apostel an Pfingsten, als der Heilige Geist über sie gekommen ist, wussten genau, was sie taten. Als die Leute um sie herum gesagt haben, die sind wie betrunken, wussten die Apostel sich zu verteidigen und haben gesagt, nein, wir sind nicht betrunken, wir verkünden Evangelium. Die haben in anderen Sprachen geredet und wussten genau, was sie getan haben. Sie waren nicht außer sich, sie haben sich selbst noch kontrollieren können, aber sie wurden durch den Geist befähigt und ermutigt, dass sie das Evangelium predigen können. Wir können weder den Geist in uns halten, noch wird der Geist von uns Besitz ergreifen, dass wir nicht mehr wir selbst sind. Paulus spricht davon, dass der Heilige Geist in uns wohnt, um die enge Beziehung deutlich zu machen, die wir zum Heiligen Geist haben. Eine Beziehung, die wichtig ist. Wir sind so sehr mit dem Geist verbunden, dass es so ist, als würde er in uns wohnen. Dass Paulus sich nicht scheut, diesen Begriff zu benutzen. Das Entscheidende hier ist nicht, dass wir exakt verstehen, wie der Geist in uns wohnt und wie wir mit dem Geist verbunden sind, sondern das Entscheidende für Paulus hier in dem Argument ist, dass wir verstehen, dass der Geist in uns wohnt, dass wir diese Beziehung zum Geist haben und dass das eine verändernde Kraft in unserem Leben haben sollte. Das hat nämlich zur Folge, dass wir lebendig gemacht werden. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt heute Morgen. Der Geist hat Christus auferweckt, der Geist wohnt in uns. Und als letztes betrachten wir, der Geist macht uns lebendig. Ich habe schon gesagt, wir sehen den Geist nicht dort am deutlichsten, wo wir etwas spüren, sondern dort, wo neues Leben entsteht. Dort, wo aus etwas Totem etwas Lebendiges wird. Und das ist der Punkt, den Paulus machen will. Den Punkt, den Paulus für uns deutlich machen will. Sein Argument in Kapitel 7 und 8 war bis jetzt, dass der Geist gegen das Fleisch kämpft. Und dass wir im Geist wandeln müssen, damit wir nicht sterben, damit wir nicht den Lohn der Sünde erben. Der Geist will Gott dienen, weil er die Wahrheit Gottes erkannt hat. Doch das Fleisch, die Sünde, will uns ins Gegenteil führen. Jetzt sagt Paulus hier, der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, dieser Geist macht auch uns lebendig, wenn er in uns wohnt. Paulus sagt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Gott wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist. Der Geist hat die Kraft, Jesus aus den Toten aufzuerwecken. Also hat er auch die Kraft, unsere sterblichen Leiber zu erwecken, unsere sterblichen Leiber lebendig zu machen. Doch was meint Paulus damit, dass Gott unsere sterblichen Leiber lebendig machen will? Ich denke, wir können hier zwei Punkte betrachten. Zwei Dinge. Zum einen, lasst uns den direkten Kontext nicht vergessen. Es geht um den Kampf zwischen Fleisch und Geist, den Kampf gegen Sünde. Es geht darum, dass wir täglich einen Kampf gegen unsere Sünde haben. Und die Frage, die bestehen bleibt, welche Hoffnung gibt es gegen diesen Kampf, gegen die Sünde? Gibt es überhaupt eine Hoffnung, dass wir diesen Kampf gewinnen können? Und Paulus sagt, ja, diese Hoffnung gibt es. Paulus macht nämlich deutlich, dass der Geist, der in uns wohnt, der Christus aus den Toten auferweckt hat, dass dieser Geist uns lebendig machen kann. Und das sollte uns Hoffnung geben. Das ist die Hoffnung, die wir im Kampf gegen Sünde haben. Dass dieser Geist dazu in der Lage ist, das Fleisch zu besiegen, die Sünde in uns zu überwinden. Das ist die Kraft des Geistes. Wir wissen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Doch der Tod hat den Geist nicht aufgehalten. Der Tod war nicht dazu in der Lage, die Kraft des Geistes zu stoppen. Er hat es nicht geschafft, den Geist aufzuhalten, Christus wieder lebendig zu machen. Also wird der Geist auch die Sünde, die wir in unserem Leben haben, besiegen können. Das ist ein ständiger Kampf, den wir leben. Und ich denke, jeder von uns kann sich damit identifizieren, dass wir täglich gegen nicht nur sündige Gedanken, sondern vielleicht sogar sündige Handlungen manchmal kämpfen müssen, weil sie vielleicht zur Gewohnheit geworden sind, weil sie vielleicht in unserem Charakter verankert sind. Aber es gibt in diesem Kampf eine Hoffnung. Zwei Verse weiter, also in Vers 13 lesen wir, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Paulus sagt, wir werden leben, wenn wir die Taten des Fleisches, also wenn wir die sündige Natur töten. Wer sagt, wir töten die Werke der sündigen Natur Stück für Stück unser Leben lang zusammen mit dem Geist Gottes. Mit dem Geist Gottes. Ja, es gibt Hoffnung im Kampf gegen Sünde. Die Hoffnung ist, dass der Heilige Geist uns hilft, gegen die Sünde anzukämpfen. Und dass der Geist stärker ist als die Sünde. Und dass der Geist stärker ist als der Tod. Dass wir deshalb die Sünde eines Tages mehr und mehr besiegt haben können. Wahrscheinlich erst, und das sagt uns das Wort Gottes mit ziemlicher Sicherheit, erst wenn wir in der Herrlichkeit sind und unsere neuen Leiber haben. Aber bis dahin gibt es Hoffnung, dass wir immer mehr gegen die Sünde ankommen. Und dann sehen wir eine zweite Realität in dieser Aussage. Wir haben gesehen, es gibt Hoffnung in unserem Kampf gegen Sünde. Doch die direkte Wortwahl, die Paulus nutzt, lässt auf etwas Weiteres schließen, nämlich auf eine Hoffnung nach diesem Leben. Er spricht von unseren sterblichen Leibern und er benutzt die direkte Parallele zu Christus, der aus den Toten auferweckt wurde. Die Hoffnung, die uns Paulus hier gibt, ist, dass der Tod, der kommen wird, nicht das Ende ist, sondern dass wir, obwohl wir sterben müssen, weil wir leben in sterblichen Leibern, auferweckt werden durch den Geist Gottes. Der Geist hat die Kraft, Christus aus den Toten aufzuwecken, also hat er auch die Kraft, uns aus den Toten aufzuwecken. Wen wollte das Totenreich wohl lieber festhalten, wenn nicht Christus? Denn die Auferstehung Christi, sagt Paulus, war zu unserer Rechtfertigung. Die Auferstehung war notwendig, damit der Tod besiegt ist, damit wir ewiges Leben erhalten. Wenn also der Tod nicht einmal Christus halten konnte und der Geist kräftig genug war, wieso sollte der Tod dann uns festhalten können? Sehen, das Leben hier ist ein ständiger Kampf gegen die Sünde. Nicht nur Paulus macht es deutlich, unsere eigene Erfahrung macht es deutlich. Es kann frustrierend sein, es kann teilweise sogar verzweifelnd sein. Doch wenn Christus für uns gestorben ist, dann sollten wir doch als Erlöste leben. Wo ist denn unsere Erlösung? Wo ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist darin, dass der Geist Gottes in uns wirkt. Uns hilft, die Werke des Fleisches zu bekämpfen. Manchmal verlieren wir vielleicht diesen Kampf. Doch es wird vorwärts gehen. Das ist die Verheißung, die das Wort Gottes gibt. Aber vor allem geht es nicht nur um das Leben hier. Es geht um das, was kommt. Paulus schreibt in Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden. Wir lesen diesen Vers dort und denken wahrscheinlich, alles Schlimme in dieser Welt, alles Leid, was uns zustößt, wird eines Tages nichts mehr wert sein. Und das stimmt. Wir werden eines Tages nicht mehr an all die Leiden dieser Welt. Aber Paulus schreibt diesen Vers im Kontext vor unserem Kampf gegen Sünde und er sagt nicht, wird nichts sein im Gegensatz zu der Herrlichkeit, die wir erwarten, sondern die Herrlichkeit, die an uns offenbar wird. Paulus schreibt von einer Herrlichkeit, die an uns offenbar wird. Wir werden verherrlicht werden. Wir werden nicht mehr die sündigen, sterblichen Leiber in uns haben. Wir werden nicht mehr die sündige Natur mit uns rumtragen, sondern wir werden verherrlicht sein in der Herrlichkeit Gottes. Das ist eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Das ist die größte Hoffnung vielleicht, die wir finden in diesem Vers, dass wir zwar den Kampf in dieser Welt gegen die Sünde führen müssen, dass wir diesen Kampf Stück für Stück gewinnen, aber dass wir vor allem eines Tages verherrlicht sein werden bei Christus. Dass wir eines Tages sein werden wie Christus, denn die Hoffnung, die uns Paulus später in Kapitel 8 gibt, ist, dass wir verwandelt werden in das Ebenbild des Sohnes, Ebenbild Christi. Ich hoffe, liebe Geschwister, dass Römer 8, Vers 11 euch Hoffnung gibt, Hoffnung in dieser Welt. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Lasst euch nicht entmutigen. Selbst wenn das Fleisch euch zur Sünde verführen will, Gott ist größer. Der Geist, der in euch wohnt, ist stärker. Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 4, dass wir wissen, dass der in uns wohnt, größer ist als der in der Welt ist. Der Geist Gottes ist mächtiger als der Teufel, der uns zur Sünde verführt. Lasst euch ermutigen. Lasst uns nicht frustriert sein, weil wir ständig gegen die Sünde kämpfen. Lasst uns den Kampf kämpfen, weil wir wissen, dass uns eine Herrlichkeit erwartet, dass wir eines Tages dafür belohnt werden und verherrlicht werden. Lasst uns kämpfen für die Herrlichkeit, die an uns offenbart wird. Lasst uns beten.